Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Es ist mal wieder Zeit für ein RIAS-Schulklassengespräch. Am 22. November 1960 war Altbundespräsident Theodor Heuss Gast in einer Berliner Schule. Ein gutes Jahr zuvor, am 12. September 1959, schied Heuss aus seinem Amt. 10 Jahre war er Bundespräsident, das erste Staatsoberhaupt der jungen Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Dialog mit den Schülern geht es unter anderem um die Würde des Amtes und um die Belastung, der Heuss ausgesetzt war. Dabei kommt, wie fast immer in den Schulklassengesprächen, auch allerlei Privates zur Sprache. Viel Vergnügen.
Wir haben die große Freude, heute im Arndt-Gymnasium Berlin-Dahlem den Altbundespräsidenten, unseren Professor Heuss, begrüßen zu dürfen. Herr Altbundespräsident, sehen Sie, die Hände gehen hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein Mädchen. Sind Sie einverstanden, Herr Altbundespräsident? Ein Mädchen zuerst.
Ja, ich wollte Sie mal fragen, was tun Sie denn jetzt so in Ihrem Ruhestand?
Unruhe bewältigen. Jeden Tag, also Dutzende von Briefe, fast alle lesen. Weil ich mich ja so dumm benommen habe, als Bundespräsident höflich zu sein. Und kann also nicht das Gegenstück jetzt aufführen. Und sonst sehne ich mich darauf, mal wieder schreiben zu können. Es gibt bei mir so eine große Lücke in meinem Dasein durch diese 10 Jahre, die ich jetzt auf die Formel gebracht habe, was wollt ihr eigentlich von mir? Soll ich Bücher lesen, um diese Bildungslücke auszufüllen, die in den 10 Jahren nun eintrat? Oder soll ich Bücher schreiben, um Bildungsvorrat für die Zukunft zu liefern? Das hängt sehr von den Deutschen davon ab, ob sie mir die Ruhe lassen können, dass ich nun ein sogenannter Privatmann bin, obwohl ich natürlich weiß, dass die 10 Jahre der Amtstätigkeit ein Stück deutscher Geschichte und damit auch eigener Bindung geworden sind.
War Ihre Amtszeit menschlich und künstlerisch für Sie wertvoll?
Menschlich ja, künstlerisch nicht. Ich meine, ich habe schöne Zeichnungen gemacht, aber das lag nicht an der Amtszeit, sondern sich davon drücken, ein Amt zu haben, gelegentlich.
Ich kann mir vorstellen, das ist ganz schön, Bundespräsident zu sein, aber wie wird man sowas?
Ja, also das gibt, glaube ich, noch keinen Leitfaden in der Berufs... ich schreibe ihn auf jeden Fall nicht. Sondern ich wurde es halt wahrscheinlich deshalb, weil ich innerhalb des Parlamentarischen Rates, wo 27 CDU, 27 SPD und 5 FDP da waren, der Mittelsmann für die verschiedenen Besprechungen, Formungen, wurde eine ganze Anzahl der Grundrechten sind von mir formuliert und von den anderen dann akzeptiert. Sie kamen mit Vorschlägen und ich habe dann so also den Ausgleich mitzuschaffen gesucht. Und da haben die Leute gedacht, na, das hat der Heuss ganz ordentlich gemacht. So wurde ich es halt. Ich habe es nicht gesucht, das Amt.
Man sagt oft, das Amt des Politikers ist undankbar. Bereuen Sie, dass Sie das geworden, dass Sie diesen Beruf gewählt haben?
Also erstens, das ist kein Beruf, den man wählt, sondern es ist ein Schicksal, in das man hereingesetzt wird. Ich habe es nicht bereut, dass ich das gemacht habe, weil ich nun das Gefühl haben durfte, es wäre ein Wagnis dazu, halt ein Stück für das Vaterland zu tun, um in dieser verwirrten Zeit nun also einen Ausgleich der Kräfte, der Strömungen zu machen. Ich kann die Geschichte erzählen, als beim 1. Januar 1950 der Bundeskanzler sagte, dass er dafür dankbar sei, was ich in diesen Wochen bei dem werdenden Staat an Autorität geschenkt hätte, habe ich gesagt, das Wort Autorität passt nicht in diese Situation der relativen Schwäche des Versuchs, Mein Regierungsprogramm, habe ich damals behauptet, liegt in einem Wort beschlossen, das heißt Entkrampfung. Versteht, was ich damit meine? Dass die Deutschen aus diesem gegenseitigen Neid oder Sorge oder Angst herauskommen und man wieder Vertrauen zwischen den Menschen gewinnt. Also das ist mir zum Teil geglückt. Die Menschen haben heute vielfach vergessen die großen Schwierigkeiten, unter denen das Grundgesetz gemacht worden ist. Auseinandersetzung mit den hohen Kommissaren, ob man in diesem Stand, wie es bei Weimar versucht war, nicht bloß die Grundrechte bürgerlicher Natur feststellen könne, sondern auch Grundansprüche sozialer, ökonomischer und anderer Natur, wogegen ich mich gewehrt habe damals, weil ich gesagt habe, wie kommen diese 65 Frauen und Männer, die da beisammen sind, zu dem Anspruch, zu der Mächtigkeit, zu sagen, so und so und so wird die sozialökonomische Struktur, Verstaatlichung oder Vergesellschaftung oder ich weiß nicht was alles kommen, dass wir hier nicht den Versuch gemacht haben, der psychologischen und ökonomischen Entwicklung mit Rechtssätzen, die eine Rechtsverbindlichkeit haben sollen, vorzugreifen. Das war die Weimarer Verfassung, war sehr viel stärker mit solchen moralischen Ansprüchen ausgestattet, wie die soziale Struktur gemacht werden solle. Aber es hat nur einen deklamatorischen Charakter gehabt. Also deklamatorisch nicht im Wichtigtun, sondern in dem Ausdrücken einer Gesinnung, während wir bei jetzigen Grundrechten einen juristisch-deklaratorischen Charakter festgestellt haben. Jetzt kann Verfassungsbeschwerde über die und über die und über die Fragen in Karlsruhe erhoben werden, sodass neben die Legislative jetzt die juristische Interpretation durchs Verfassungsgericht getreten ist. Das ist der wesentliche Unterschied gegenüber der Grundrechtssituation, wie sie in Weimar seinerzeit festgesetzt wurde.
Ich möchte fragen, Sie sind doch oft angefeindet worden. Und wie begegnet man diesen?
Das ist kolossal einfach. Entweder man sagt, macht euer Vergnügen. Und ich kriege auch jetzt noch gelegentlich Briefe, die mir sagen, dass ich jetzt hoffentlich Zeit habe, darüber mir Gedanken zu machen, was ich alles dem deutschen Volk Böses angetan habe. Na, ich habe mir einer sowas geschrieben, da habe ich schreiben lassen, Professor Hess dankt Ihnen, dass Sie wenigstens Ihren Namen und Ihre Adresse angegeben haben. Ihr Brief, ja, das geht so nebeneinander her. Nicht so, am Anfang war es schwieriger, im Augenblick ist wieder Flaude in dieser Art von Briefen. Ich habe dafür dann dem Mann schreiben lassen, Ihr Brief kommt in die Lade der Briefe, für die Professor heißt das Wort epistolarer Exhibitionismus erfunden hat. Also das sich wichtig tun in Briefen, verstehe mich nicht weiter. Und wenn es frech und gemein wird, noch, also da habe ich früher sehr scharfe Antworten gegeben, das Amt fand das eigentlich nicht richtig, aber ich bin alter Journalist und dem macht das dann Spaß. Jetzt habe ich also mit dem schönen Wort vom epistolaren Exhibitionismus etwas, wo ich eine Abladestelle habe. Und die Leute schreiben nicht mehr.
Sie waren noch Abgeordneter im Parlamentarischen Rat, vor dem Bundesrat. Und haben Sie die Rechte des Bundespräsidenten absichtlich deswegen geschmälert, um die Rechte des Bundeskanzlers damit zu erhöhen? Oder hat sich das erst im Laufe der Zeit entwickelt?
Nein, das war so. Das Prinzip der Stärkung des Bundeskanzlers ist ausgehend, also das konstruktive Misstrauen, das ist zum ersten Mal praktiziert worden als wir in Baden-Württemberg die Regierung, die Verfassung gemacht haben, damals von Carlo Schmidt vorgeschlagen, um dem auszuweichen, was ja das Elend der Weimarer Verfassung wurde. Der Parlamentarismus war schon während des Krieges in Gang gekommen. Aber die Situation, dass in der Weimarer Zeit Regierungen gestürzt wurden, ergab sich so, dass Kommunisten, Nationalsozialisten und die Hugenberg-Gruppe der Deutschnationalen gegen die Regierung waren, aber selber ja so heterogene Elemente, dass sie keine eigene Regierung machen konnten und wollten. Und deshalb das Prinzip, eine Regierung ist nur dann zu stürzen, wenn die, die sie stürzen, bereits eine Nachfolge bereit haben, um nicht diese wochenlangen Schwierigkeiten, das Nicht-Zustimmen, aber sich der Stimme enthalten dann von größeren Gruppen, dass das nicht wieder eintrete. Die Situation in Weimar war ja von Hugo Preuß auch anders gedacht, als sie später in Weimar gemacht wurde. Denn Hugo Preuß wollte die Frage, ob der Reichspräsident oder der Reichstag beide auf der gleichen Basis einer Volksabstimmung, Wahlen entstanden, dass sich das herausbilden sollte, welches die führende Kraft sein würde, durch ein paar praktische Präzedenzfälle. Wer behält vor dem Volk Recht? Der Reichspräsident oder der Reichstag? Das ist nun durch die Einführung auch der Volksinitiative etwas verschoben worden und ist dem Staat nicht gut bekommen, weil einmal von rechts, etwa in der Frage des sogenannten Fürstenenteignung oder des Jenkplans oder von links wegen dem sogenannten Panzerkreiser B, Volksabstimmungen gemacht wurden. Dinge, die im Grunde bei der Legislative beheimatet gewesen sind. Und um eine Prämie für Demagogie nicht mehr zu setzen, haben wir das ja doch bewusst vermieden. War ja also der jetzige Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Dr. Katz, und ich waren damals die Streiter gegen diese also plebiszitäre Gesetzgebung. Wir haben uns dann sagen lassen müssen, dass wir dem Volk seine wichtigsten Rechte berauben, aber hat uns nicht weiter gestört.
Ich habe mal die Frage, was für Vorteile es überhaupt hat, dass es einen Bundespräsidenten und einen Bundeskanzler gibt, was doch zum Beispiel in der USA nicht der Fall ist mit der Präsidentschaft.
Amerika hatte auch von Anbeginn diese These von der Teilung oder Trennung der Gewalten, Legislative, Exekutive und Justiz, durch die große und außerordentlich angesehene Stellung des obersten Gerichtshofs in Amerika begrenzt, sodass dort das Problem des Diktatoriellen weggefallen ist, obwohl natürlich auch mit Suggestionen, mit den neuen Mitteln der Beherrschung ist ein falscher Ausdruck dafür, der Volksstimmungsbeherrschung, die Dinge ja dort auch problematischer geworden sind. Ja, die klassische Demokratie in Amerika, die also keinen historischen Boden gehabt hat, sondern geschaffen wurde im Ausgang des 18. Jahrhunderts, das alles in einer Zeit, wo es noch keine Bahn, noch kein Telefon, noch kein Radio, noch kein Fernsehen und sowas gegeben hat. Die haben Anfang November gewählt und sind Anfang März dann zusammengetreten. Warum denn? Weil sie im Winter entsetzlich lange Strecken reiten mussten. Und überhaupt zusammen. Nein, die haben so lange gebraucht. Ich meine, man muss sich das immer vergegenwärtigen, wie ich das darstelle, um aus einem Wahlakt, der am ersten Dienstag des November stattfand, bis zu einem Wahl, bis einem Zusammentreten am ersten, auch am ersten Dienstag, glaube ich, des März, sind einfach Monate vergangen, bis das Resultat festgestellt war. Das ist eine Zwischenbemerkung, die aber nun also den Status drüben im Werden der Demokratie charakterisiert. Bekanntlich ist es in Amerika jetzt seit 12 Jahren etwa die Bestimmung, dass dort ein Präsident auch nur einmal wie bei uns neu gewählt werden kann. Das war durch über 130 Jahren oder 40 Jahren drüben nicht Vorschrift, sondern war einfach Usance. Warum? Weil Washington eine dritte Kandidatur abgelehnt hat, um nicht in Verdacht zu kommen, eine Monarchie zu gründen. Also es hängt sehr subtil mit einzelnen Dingen zusammen.
Ein Bundespräsident kann, finde ich, die Regierung wie auch die gesetzgebende Gewalt, also das Abgeordnetenhaus, viel besser kritisieren als ein Mann, der die beiden Gewalten des Bundespräsidenten und die des Kanzlers innehat.
Er ist also, wollen wir sagen, der Bundeskanzler steht mehr in der unmittelbaren Auseinandersetzung und der Bundespräsident als im Grundgedanken überparteiliche Funktion wird dann nicht so angegriffen. Also das ist schlimm. Der Bundespräsident selber aber kann ja eine aktive gesetzgeberische Leistung oder wie ich das nennen will, Pronunciamento, was sinnvoll ist, nur mit der Gegenzeichnung eines Ministers machen, der ihn entlastet, sodass er also dadurch ein bisschen aus der Situation der tagespolitischen Verantwortung herausgehoben wird. Wenn die Leute aber dann einmal sagen, also er ist eine reine Repräsentativfigur, das habe ich mir nie gefallen lassen. auch wenn ich fotogen bin. Weil ich ja doch auch durch eine Reihe meiner großen Reden aktive Politik gemacht habe, indem ich auf Gesinnungen gewirkt habe. Was ja auch ein Stück Politik ist. Nicht bloß das Unterschreiben und Ernennen oder sowas.
Ich wollte fragen, was Sie eigentlich von uns halten, von der Jugend. Positives und Negatives.
Hanno, also wenn ich Sie angucke, ganz nett. Generell ist es sehr schwer zu sagen, wer diese Generalurteile, die Jugend oder die Soldaten oder sowas, das sagt man, ich habe ja mein schönes Büchlein ausgegeben, Reden an die Jugend, da steht drin, was ich von euch erwarte oder was ich euch gut zurede. An sich ist die Problematisierung der Jugend ja ein bisschen journalistisches Gewerbe geworden. Ihr seid gar nicht so interessant, wie es in den Zeitungen steht. Ihr seid vollkommen normal. Ihr seid in einer viel schrecklicheren Situation, als wir in unserer Jugend gewesen sind, gerade wenn ich an Berlin denke, mit dieser Abgeschlossenheit, mit dem sich nicht das Land auf eigene Faust erobern können und diese Bedrücktheiten, die immer noch vorhanden sind oder wieder kommen. Die Jugend ist, glaube ich, nüchterner geworden, einfach weil sie so viel Schicksal als Kleinkind miterlebt hat, noch nicht. Ihr seid dann alle in einer ganz anderen Situation als wir, denn wir waren in der glücklichen Zeit, wo es halt, nein, ist keiner da, wo kein Radio und wo kein Fernsehen da war, wo man also mehr sich selber überlassen war und nicht in die an sich interessante Gesamtsuggestion gekommen ist, dass jede, alle das Gleiche erleben konnten, wenn man also das Sitzen vor dem Fernsehschirm als Erlebnis dekoriert, was ja auch viele Leute tun. Ihr seid etwas, also auch mit diesem, also ich könnte jeden Tag aufsetzen, eine Schülerzeitung schreiben. Also da ist eine gewisse typische Normalisierung des Anspruchs erfolgt. Wir haben auch Siegerzeitschriften gemacht, haben wir dann mit der Hand gemacht. Wir haben nicht Vervielfältigungsmöglichkeiten gehabt. Das gab es damals nämlich noch nicht. Es sind für euch die Dinge durch die technische große Apparatur leichter geworden, technisch leichter. Manche sind vorlauter geworden. Ich kann das niemandem zum Vorwurf machen, weil ich selber sehr vorlaut war, als ich jung gewesen bin. Aber das Abenteuer auf eigenes Risiko ist heute weniger vorhanden, als es, wenn ich es vergleichen kann.
Finden Sie, dass die heutige Jugend ein gewisses Pflichtbewusstsein hat? Also, dass sie nicht so nur vor sich hinlebt und nicht weiß, was sie für eine Pflicht hat?
Das kommt darauf an, ob sie in irgendwelchen Vereinigungen und jugendlichen Bünden, das Wort bündisch ist ja außer Mode gekommen, drinsteckt. Ich kenne also doch aus dem Verein christlich junger Männer und auch aus der katholischen Jugendbewegung eine Reihe Leute, für die das eine seelische Heimat ist. Auch von den Naturfreunden gibt es also junge Menschen, die dort einen Pflichtraum außerhalb der Schule und außerhalb des Elternhauses gefunden haben und wo auch, soweit ich das übersehen kann, sehr viel freie Hingabe ohne Geschäftshintergrund entsteht. Denn weil die ganze Demokratie kann ja nur davon leben, alte Form vom Ehrenamt, vom Freiwilligen, nicht bloß vom bezahlten Funktionär, da kommt ja bei den Jugendlichen noch nicht in Frage, aber Sie verstehen, was ich meine mit dieser These. Halt da.
Früher sagte man immer, dass die Deutschen besonders viel Pflichtgefühl hätten. Und Sie hatten einmal einen Satz geprägt. Es gibt bei den Deutschen, auch bei den Kindern unserer verworrenen Zeit, außer dem strafumdrohten Zwang des Gesetzes, auch noch einen ganz elementaren Pflichtsinn. Über diesen Satz haben wir einmal einen Aufsatz geschrieben. Und ich meine nicht, dass die Deutschen jetzt noch, also die Deutschen im Ganzen, dass sie mehr Pflichtgefühl und Pflichtsinn hätten, als die Angehörigen einer anderen Nationalität hätten.
Ich bitte um Entschuldigung, dass ich goldene Worte prägen, über die nachher Aufsätze geschrieben werden. Manche haben mir schon geschrieben, ich soll Ihnen doch mitteilen, was wir dabei gedacht haben. Ich habe gesagt, das sollten wir ja hier sehen. Nein, es ist schon bei den Deutschen zum Teil natürlich aus der Situation des Klimas, zum Teil geringen Erde, zum Teil bei uns in Süddeutschland, durch die freie Teilbarkeit im landwirtschaftlichen Betrieben, dass jedes Kind gleich ein großes Stück geerbt hat und da entsetzlich viel Fleiß hereingesteckt werden musste. Große Auswanderung in der Zeit, ehe die Industrie kam. Es ist schon so, dass die Deutschen arbeitsam sind. Also wenn man das als Stück Pflicht nimmt, weil sie es müssen.
Aber nicht besonders.
Wie?
Also ich würde nicht sagen, dass sie mehr Pflichtgefühl als die anderen hätten.
In bestimmten Funktionen doch. Wir haben darunter zu leiden.
Früher vielleicht. Zum Beispiel die Soldaten früher, das war ein Sprichwort, die Deutschen und das Pflichtgefühl, das gehörte zusammen.
Das ist ja nicht Schwindel. In dem Sinn, etwa die sogenannte Militarismus als deutsche Eigentümlichkeit ist eine Legende. Die Militärsituation wanderte also durch die letzten Jahrhunderte von Spanien über Österreich nach Frankreich und im 19. Jahrhundert sind auf einmal die Deutschen die bösen Buben gewesen, die also Militaristen waren, weil sie ein paar Kriege gewonnen haben und dann die Meinung hatten, nur sie Vorher waren die Franzosen die bösen Buben. Natürlich, also der Pflichtsinn der gegenüber der Gemeinschaft, der ist in Amerika mindestens so stark wie bei uns, mindestens so stark. Aber es gibt auch also den, naja, den Pflichtsinn, der nur den Tag lebt. Also ich habe mein Sachgefäschbord, wozu soll ich jetzt noch was arbeiten? Es gibt also, kenne ich selber Fälle, wo einfach die Sonne günstiger ist und die Fruchtbarkeit des Bodens und die Ansprüche der Menschen geringer.
Ich habe mich gefragt, wie man das Staatsbewusstsein des Bundesbürgers heben könnte. In der Ostzone zum Beispiel oder wird Ihnen der Staat als Ihr Staat hingestellt, während in der Bundesrepublik doch fast nur noch das Einkommen und der Wagen gilt. Wie kann man denn das beheben?
Also ganz bin ich nicht sicher. Im Osten wird den Leuten gesagt, das ist euer Staat.
Ja, Ihr Staat, Ihre Ideale werden Ihnen eingepaukt, sogar schon von Kindesbeinen an. Und während in Westdeutschland wohl kaum irgendwelche besonderen Ideale vorhanden sind, nach denen man sich...
Also, ich werde Folgendes sagen. Hier kennen Sie Schimpfe, drüben nicht. Das war noch kein volles Ideal, aber Sie verstehen, was ich damit meine. Sie können Ihre eigene Meinung sagen, Sie können hier sagen, ach Gott, dieser Brandt oder dieser Adenauer, drüben können Sie nicht sagen, dieser Ulbricht und dieser Gode wohl. Da kriegen Sie eins auf die Schnauze. Also, ich würde sagen, das ist kein großes Ideal, aber dahinter steht die innere Freiheit der eigenen Meinungsbildung, auch vor dem öffentlichen Leben.
Ich dachte, man sollte den Westdeutschen und überhaupt der jüngeren Generation dieses Bewusstsein geben, dass sie auf ihren Staat stolz sein können. Und
ich würde sagen, also man könnte in gewissem Sinne auch auf den westdeutschen Staat im Augenblick stolz sein. Nicht, dass er es so sagt, dass es erst kommen müsste. Ich glaube, das ist wohl schon vorhanden, so in dem Sinne.
Also stolz können wir auf Westdeutschland schon, können wir Westdeutschen auf unser Land schon sein, denn es ist ein sehr freier Staat und sonst ist auch kann es einem wirklich gefallen. Aber wie gesagt, im Osten da sind die Ideale die hohen Politiker und bei uns ist es viel Geld und ein Auto.
Die Situation ist so, wir haben es in der Nazizeit erlebt und erleben es, dass manche Leute, die vom Osten herüberkommen und sich nach einiger Zeit gelangweilt fühlen, weil die Spannung weg ist, die etwas Interessantes war, die Spannung der inneren Auseinandersetzung mit der staatlichen Macht, den staatlichen Vorschriften. Die gegensätzliche Auseinandersetzung ist erregender und hier etwas die Gefahr, die mir bei manchen Leuten begegnet ist, oder Gefahr ist ein falscher Ausdruck, diese Schiss-Milieu-Stimmung in Berlin nicht, aber im Westen drüben vielfach, wo das Spannungselement, kannst du zu dem man Vertrauen haben im Gespräch, oder nicht weggefallen ist, weil es uninteressant geworden ist. Das war in der Nazizeit ja auch das, was die Menschen zusammengehalten hat. Das Gefährdetsein, das hier sieht man. Ist deutlich geworden, was ich sagen wollte.
Ich wollte noch sagen, die Westdeutschen, Sie sagten, dass die Westdeutschen eine gewisse innere Freiheit hätten und auch äußerlich. Ich bin aber überzeugt, dass die wenigsten Deutschen die Freiheit zu schätzen wissen. Deutsche sind nun mal so eine Art, finde ich, Herdenvieh und haben sich aus der Freiheit nie besonders viel gemacht, wenn sie jemand hatten, der ihnen sagte, was sie tun sollten. Nicht? Und deshalb finden die Ideale, die materialistischer sind, wie drüben im Osten, drüben und auch im Westen, glaube ich, mehr Anhang als, wie manche glauben, weltfremde Ideale wie Freiheit.
Ja, also die Ideale drüben sind auf den Einzelnen abgestellt, oft sehr, sehr schwere Last in seiner Bewegungsfreiheit, Angst vor Denunziation. Das ist interessanter, aber für die menschliche, freiheitliche Gestaltung doch auch eine arge Belastung. Die Deutschen haben das Unglück in ihrer Geschichte, dass die Freiheitskämpfe des Volkes immer Niederlagen waren. Vom Bauernkrieg ab, von Stedingern ab, von Burschenschaftsbewegung ab, vom Jahr 48 ab. Und die Demokratie der bürgerlichen Freigestaltung, Begleiterscheinung militärischer Niederlagen. Oder nicht Begleiterscheinung, sondern Erbschaftsverwaltung. Ohne Legende. Ohne Legende eines Sieges. Das ist die Belastung der deutschen Geschichte. Und darin liegt das Problem der Bewährung. Nun dem gewachsen zu sein, aus einer sehr unangenehmen Situation heraus, nun also das wieder in Ordnung zu bringen. Und diese Generation hat es nun zweimal miterlebt, die ältere Generation, und weiß, wie schwer das ist.
Wir haben gehört, dass eine Ihrer Lieblingsbeschäftigungen das Malen ist. Wie stehen Sie eigentlich zur modernen Kunst?
Da kann ich nur vorschlagen, dass in die Bibliothek des Amtgymnasiums ein Buch von mir zur Kunst dieser Gegenwart angeschafft wird. Also ich kann es euch auch stiften. Da steht das Buch. Da steht das alles brav drin. Nämlich wie viel hier Wortsuggestion und wie viel Können und Nicht-Können und Nachmachen ist. Ein weites Kapitel, wie ein weites Feld, wie Fontane sagte. Aber wir wollen es euch schicken. Wir können es an der Reihe nachlesen.
Welchen Sinn hätte eine politische Einigung Europas? Und wie steht es nach Ihrer Meinung mit der Verwirklichung dieser Idee?
Also eine politische Vereinigung Europas setzt immer voraus, dass man weiß, was Europa ist. Europa ist mehr als Westeuropa. Polen, Ungarn sind alte, und Tschechoslowakei, alte Teile der europäischen Gesamtentwicklung. Russland im Hin und Her, zum Teil also weit ins asiatische Gebiet tendierend, eine europäische, also Versammlung oder Regierung, ist auf absehbare Zeit nach meiner persönlichen Meinung eine Illusion. Aber dessen Innebleiben, das durch die vielen, vielen Jahrhunderte nun eine kulturell gemeinsame Geistesführung vorhanden, die wieder ins Bewusstsein zu bringen oder sie neu zu schaffen, wo sie nie war, das bleibt eine Aufgabe von Generationen. Wir sehen es ja im Augenblick in der Situation, in der Frankreich seelisch ist, wo es nicht weiß. Die einen spüren, dass auch das französische Schicksal eingebunden bleibt in das westeuropäische Schicksal als Gesamtheit begriffen, ja jetzt auch in den Wirtschaftsverträgen zum Ausdruck gekommen. Aber daneben doch auch, also die nationale Ideologie, die meinethalb bei der Jeanne d'Arc oder so wo beginnen kann, auch wieder lebendig wird. Das ist ja die seltsame, wirkungsvolle Figur vom General de Gaulle. Wie diese Elemente der Einsicht in ein Gesamtschicksal und das Verantwortungsgefühl, das historisch-romantische, für eine Spezialgeschichte, wie das miteinander ringt.
Ich möchte etwas ganz anderes fragen. Wir sind hier nämlich alle Griechen, das heißt, wir lernen Griechisch in der Klasse. Und ja. Als ich hier in diesen Zweig wählte, da hat es zu Hause heftige Diskussionen gegeben, ob das nützlich sei, die griechische Bildung. Was denken Sie darüber, humanistische Bildung?
Also ich bin kolossal fürs Unwissen. Ich habe wiederholt Erklärungen fürs humanistische Gymnasium abgegeben in einer Reihe meiner Reden. Ich habe selber ein humanistisches Gymnasium hinter mir, gerade weil man nichts damit anfangen kann. Ich habe über dem Schuleingang meines Heilbronner Gymnasiums, was aus Versehen jetzt Theodor Heuss Gymnasium heißt, da war drin, ja, die haben, ich war nämlich zwei mit dem Katzer, damit habe ich großartig renommieren können. Ja, ich war ein sogenannter guter Schüler, aber ein besser Bub gewesen. Da war, stand nun Schule seit vite. Wir arbeiten nicht für Schule, sondern für das Leben. Und da habe ich bei einem Jubiläum des Gymnasiums gesagt, Kinder, Kinder, da stimmt was nicht. Wir können doch nicht alle Studienrede werden. Ja. Aber das war eine nicht bloß auf die berufliche Sondersituation, die vorhanden ist, bei jungen Menschen, sondern für sich dem geistigen Spieltrieb, dem zu dienen, an dem zu wachsen, ist für das menschlich sicher werden das Entscheidende. Also, es ist sehr schön, ich habe es ja leider versäumt, auch Französisch und Englisch zur Perfektion zu bringen. Wie im Griechischen klappt es auch nicht mehr. Aber ich bin dafür, weil man damit für sich selber eine Ausweitung des geschichtlichen Verstehens, auch des literarischen Verstehens wäre. Also von Goethe oder von dem Schiller oder von den Leuten etwas hat, der kommt immer wieder darauf, dass sie selber auch auf dem Hintergrund dieser geistesgeschichtlichen Dinge gewachsen sind. Was keine Abwertung jeder anderen Bildungsform ist. Wie dieses Theodor Heuss Gymnasium eingeweiht wurde, oder gegründet wurde, habe ich mal als eine böse Rede gehalten. Die hat mir schwer zu schaffen gemacht. Weil ich am gleichen Tag auch eine Volksschule in Heilbronn, was ja sehr zerstört war, einzuweihen hatte. Wo ich gesagt habe, ein Elektrotechniker, der sein Sachgut kann, der, oder ein Mann, der Maschinenmodelle bauen kann, ist volkspolitisch wichtiger als ein Amtsrichter, der mit Ach und Krach sein Examen bestanden hat. Von den entsprechenden Studienreden zu sprechen, verbietet mir mein angeborenes Taktgefühl. Das gab aber nachher ein Hallo, weil der Vorsitzende des Richterbundes mir einen Protestbrief schrieb, dass ich in dieser Zeit schwindenden Rechtsgefühls sowas sage. Worauf ich ihm geschrieben habe, also offenbar habe er keinen Humor. Ich kenne Richter, die Humor haben. Im Übrigen will ich Ihnen eine Erklärung abgeben. Von meiner Schulklasse sind zwei Amtsrichter geworden. Die waren beide am Schwanz. Ausgezeichnete Leute, nicht mehr. Die haben gar nicht mehr geschrieben.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten ein Schulklassengespräch mit Theodor Heuss, ausgestrahlt am 22.11.1960 im RIAS. Die Gesprächsleitung hatte Rudolf Ossowski. Der am 31.01.1884 geborene Heuss starb am 12. Dezember 1963. Der Württemberger verbrachte viele Jahre seines Lebens in Berlin. Im September 1960, gut drei Jahre vor seinem Tod, bat der RIAS Heuss, seine Erinnerungen an Berlin aufzuschreiben. Heuss kam der Bitte nach. Hören Sie zum Schluss dieser Sendung Auszüge aus diesem bemerkenswerten Aufsatz.
Wenn wir heute den Stadtnamen Berlin aussprechen oder anhören, so steht vor unserem Bewusstsein die tragische Situation dieser Stadt, die ja nicht nur die politische Fantasie der Deutschen bewegt,
sondern als ein Weltproblem, auch in jeglicher Ferne und Fremde empfunden wird. Es besitzt oder besaß doch einige Baudokumente von sehr großem Rang. Das Zeughaus, das Charlottenburger Schloss, Nobelsdorf Oper, die von mir so sehr geliebte Kommode der alten Bibliothek, Stühler kam mit dem neuen Museum, Schinkel mit der Wache, mit dem Schauspielhaus, den sauberen, raumbestimmten Akkord, den Langhans mit dem in den Maßverhältnissen großartigen Brandenburger Tor präludiert hatte. Aber der Bau, der irgendwie als Ausgangspunkt des Willens, hier eine rechte Stadt, eine Hauptstadt werden zu lassen und zugleich als Ziel, als Zentrum eines fürstenstaatlichen Seins wirken sollte, das Schloss ist, freilich schon kriegsverwundet, niedergerissen, gesprengt, geschleift. Es kommt gar nicht darauf an, ob in den Räumen dieser großen Anlage immer kluge Politik beraten oder beschlossen wurde. Aber da war neben dem liebenswürdigen Freundlichkeit des Kaspar Theuss die schöne, wenn freilich leicht düstere Würde des Andreas Schlüter in der einen Fassade wie auch im Binnenhof. Über Eosander von Goethes Kuppelfassade zum nahen Fluss hin konnte man immerhin streiten, denn sie konnte nicht sein, was sie forderte, ein Blickfang. Aber während man an der Moskwa und an der Neva, die Wirkungsstätten des zaristischen Vergangenseins, nicht nur museal, sondern dankbar arbeitstechnisch und repräsentativ nutzte, hat die Subalternität zweit- und drittrangiger Machthaber dies alles eingeebnet, um mehr, noch mehr Platz für die Füße heranbeorderter Zwangsenthusiasten zu schaffen. Die breite Straße unter den Linden ist in der historischen Plangeschichte der Stadt das wesentliche und dauernde Element geblieben, das von dem großen Kurfürsten angeordnet die Chance einer großstädtischen Entwicklung fantasiekräftig vorwegnahm. Nur eine solche zu denken, musste verwegen erscheinen, wenn wir lesen, dass die alte, gedrängte, durch eine Verwaltung für die wichtigen Dinge seit geraumer Zeit vereinheitliche Doppelstadt Köln-Berlin in schmerzhaftem Ablauf des Dreißigjährigen Krieges von 20.000 Bewohnern auf etwa 5.000 herabgesunken war. Friedrich Wilhelm selber dachte nicht an die große, sondern an die feste Stadt. Das war, wenn man so sagen darf, ein militärtechnischer Irrtum. Keine der Stadtgründungen des Barock, etwa Karlsruhe, Ludwigsburg, Schwedt und so fort, hat noch Gräben, Wälle und wehrhafte Türme gehabt. Diese Absicht des brandenburgischen Kurfürsten hat im Bilde Berlins keine Spur hinterlassen. Sein Sohn, der erste König in Preußen, hat dann mit der Berufung von Bohmann und von Andreas Schlüter die entscheidende Wende eingeleitet. Sie schufen die wichtigsten Bauwerke an dieser ins Freie des Tiergartens und danach dem werdenden Charlottenburg führenden, großartig gedachten Straße, die in dem Geviert des Pariser Platzes, ehe sie die Fürsten und Bürger ins Freie entließ, dem Mann in der Karosse wie dem Fußgänger ein sauberes Maßgefühl schenkte. Vielleicht ist es klärend, vielleicht ist es verwirrend, darauf aufmerksam zu machen, dass die Stadtteile, die sich nördlich und südlich der Linden anschließen, Schöpfungen des Barock sind. An diesem Begriff knüpft sich leicht das Gefühl von fantasiestarken und bewegungskräftigem Überschwang. Nichts davon. Die Stadtanlage ist durch eine geometrische Akkuratesse bestimmt, die entweder von der Mitte ausstrahlen wollte und sollte oder doch ihre Übersichtlichkeit in geometrisch korrekten Vierecken dartun musste. Ich weiß nicht, wie die Häuser in diesen Vierteln, wann sie abgerissen und neu aufgebaut wurden. Sie waren halt auch Behausungen für die wachsende Bevölkerung, wohl mit ein paar Läden für Kaufleute dazwischen, mit einigen Arbeitsräumen für Handwerker. Was ist im 19., im 20. Jahrhundert gebaut worden, da vielstöckige Kauf- und Bürohäuser sich bedrängen, ein Zeitungsviertel entstand? Wollte man dort etwas suchen, das zur Frühzeit angehörte, so suchte man nach der verborgenen, seltsam rührenden Anmut des Montbichou-Schlösschens mit seinem Garten oder in der Dorotheenstraße das entzückende, freundlich bewegte Kammergische Haus, das in dem Werk Schlüters durch die Beschwingtheit der Fassade einzigartig wirkte, in einer heute banalen Geschäftshausnachbarschaft. Es war der Sitz einer Loge geworden, der Geschichtssinn über die Chance einer Bodenspekulation stellte. Das Berlin des ausgehenden 19. Jahrhunderts, des beginnenden 20. ist ein Konglomerat von selbstständig gewesenen Städten, Dorfgemeinden, Domänen. Das macht die Grundanlage vielfach so unübersichtlich, schenkt aber dem Betrachter manche überraschende Idylle, wenn er auf eine alte Dorfaue stößt, mit einem gotischen Backsteinkirchlein oder mit einem Kirchlein im sauberen, kargen, friedrichianischen Barock. Ein Rhein, der Londons Innern die kräftigen Linien, ein Baron Haussmann, der in der Mitte des 19. Jahrhunderts Paris die Avenuen und Boulevards schenkte, fehlte Preußens und des Reiches Hauptstadt. Vielleicht ist es etwas übertrieben, als große, den Duktus der Stadterweiterung bestimmende Anlage mag man die mit einiger Weitsichtigkeit angelegte Stadt- und Ringbahn betrachten. Die Umwelt ihrer Bahnhöfe wurde, bevor das Zusammenwachsen einsetzte, eine Häufung von Ersatzzentren, ein für die Nachgeborenen skurriles Denkmal der städtebaulichen Zerfahrenheit blieb dies, dass die Untergrundbahn den Wittenbergplatz verlassend beim Nollendorfplatz eine Hochbahn geworden ist und bis in die Ostquartiere hinein blieb, aus keinem anderen Grund als dem, dass das damalige Charlottenburger Stadtparlament nur in Unterbotenführung konzidierte, Berlins Rathausmehrheit aber solchen noch unerprobte modischen Geschichten misstraute, als es dann zum Zweckverband nach 1918 zur Schaffung der Gesamtgemeinde Groß-Berlin kam, war solchen Monstrositäten die Chance einer Verwirklichung geraubt, ohne dass das Eigenleben der Bezirke erstickt worden wäre. Aber nun beginnt auch gleich die Tragik. Wo ist das neue, das werdende Berlin zu erkunden. Gewiss sind Dokumente eines neuen Bauwillens, die zeitlich vor den Kriegszerstörungen liegen, erhalten geblieben. Pölzings Rundfunkbau etwa, der Masurenallee, Mars Sportfeld, die Ausstellungshallen mit manchen peinlichen oder kleinlichen Umgestaltungen, die der Zwischenzeit zugehören. Aber die seelische Last dieser Zeit bleibt. Die schrecklichen Zerstörungen haben nicht nur die Notwendigkeit des Neuaufbaus von Wohn- und Geschäftshäusern gebracht, sondern auch die Chance, schlechtes Erbe der nahen Vergangenheit ordentlich zu ersetzen und dabei all das, was von der neuen Verkehrstechnik als Zwang zur Überlegung angemeldet wird, zu berücksichtigen. Aber nun dies, der Berliner, ob er in Lichtenberg oder in Schmargendorf wohnt, weiß sich als Einheit, soweit man soziologisch oder psychologisch das ganz einfach feststellen kann. Den partikularen Patriotismus, gerade ein Bürger von Spandau oder von Köpenick zu sein, veranschlage ich nicht sehr hoch. Aber die Stadtplaner sitzen nicht beieinander, sondern haben nur Sektorenzuständigkeit. Man muss wünschen, dass eine Stadtgesinnung sie unterirdisch eint. Denn politische Spezialgesinnungen mit Parteifärbung in Stahl oder Beton, in Glas oder Ziegel bewusst demonstrieren zu wollen, oder in Sandstein, Granit oder Holz, das ist immer ein Kampf. Und dass der Kampf um Berlin gleichzeitig ein Kampf für Deutschland, für Europa wurde, ist heute weithin in der Welt begriffen worden. Auch dies, dass es ein höllischer Kampf war, die Berliner in die Bewohner der Westsektors und die des Ostsektors politisch-klimatisch zu scheiden, die in der elementaren geschichtlichen Gewordenheit menschlich doch eine Einheit darstellen. Wohin gehören denn die Darsteller des Berliner Volkes nach der Jahrhundertwende? Paluschek oder Zille? In den Osten? In den Westen? Wo residiert die Erinnerung an die große Theaterzeit Berlins mit Brahm, Reinhardt, Barnowski, mit Bassermann, Steinrich, Schildkraut? Man nennt Namen und spürt dabei, dass sie für eine Nachwelt fast schon verweht sind, während sie für eine frühere Generation bedeuteten, dass in dieser Stadt Berlin die hohen Maße des durch geistigen Könnens gesetzt waren. Im letzten Grunde möchte diese kleine Schrift bei aller gebotenen Knappheit und unvermeidlichen Unvollständigkeit genommen werden, als eine Liebeserklärung an diese schicksalsreiche Stadt, die heute doch nur für heute zur Insel geworden ist. Es gehört gewiss nicht zu ihrem Stil, sentimental zu sein und die Lehrzeit zum rechten Leben, die ich dort durchmachte, hat die Talente zur Empfindsamkeit nicht gerade gefördert. Aber Liebe ist ohne Dankbarkeit nicht recht denkbar.
Erinnerungen von Theodor Heuss an Berlin. Erstsendung im RIAS am 2.9.1960. Am kommenden Samstag heißt es an dieser Stelle: Denke ich an Deutschland. Jüdische Emigranten berichten über ihr Leben in den Vereinigten Staaten von Amerika. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie's gut.